Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In rund 3 Wochen will die Rentenkommission der Bundesregierung ihre Empfehlungen vorstellen. Bundessozialministerin Baas hat bereits angekündigt, sie will die Vorschläge umsetzen, sollte die Kommission zu einstimmigen Beschlüssen gelangen. Baas selbst hat die Diskussion um die Rentenreform kürzlich mit einem eigenen Vorschlag noch einmal angeheizt. Sie ist dafür, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubinden. Doch das stößt auf Ablehnung.
Matthias Schrade ist Beamter und findet, Beamte halten den Staat am Laufen. Es ärgert ihn, wenn die Sozialministerin fordert, dass sie in die gesetzliche Rente sollen.
Ein Stück weit sprachlos, weil ich mir immer die Frage stelle, ist da überhaupt fundiert darüber nachgedacht worden, was das in aller Konsequenz bedeutet?
Das deutsche Beamtentum, historisch gewachsen mit Pflichten und Rechten. So ist ihnen ein amtsangemessener Lebensunterhalt garantiert. Im Ruhestand bekommen sie bis zu 71,75% ihres letzten Gehalts. Während eine Beamtenpension damit durchschnittlich bei 3.416 Euro pro Monat liegt, sind es durchschnittlich 1.154 Euro bei der Altersrente. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer findet es sinnvoll, Beamte in die gesetzliche Rente einzubeziehen. Es sei gerecht und stelle den Staat besser auf.
Weil durch die Beamtenpensionen dem Staat letztlich implizite Schulden entstehen. Er zahlt jetzt nichts an Beiträgen für seine Beamten und Beamtinnen, aber in Zukunft muss er die Pensionen zahlen. Das ist eine implizite Staatsverschuldung.
Aber viele Landespolitiker sind gegen den Vorschlag, so auch Berlins regierender Bürgermeister heute im Bericht aus Berlin.
Ehrlicherweise glaube ich auch, dass er nichts bringt, denn natürlich zahlen dann Beamte mit ins Rentensystem ein, aber sie kommen ja auch was raus. Und die Länder müssen den Arbeitgeberanteil zahlen.
Sozialministerin Baas will den Vorschlag weiter verfolgen.
Es hat lange Übergangsfristen und vor allen Dingen müssen 16 Bundesländer mitmachen. Und wir müssen das Grundgesetz ändern. Es hat hohe Hürden. Trotzdem finde ich es gerecht, darüber nachzudenken.
Matthias Schrade würde es dann wohl nicht mehr betreffen. Er ärgert sich trotzdem. Sein Gegenvorschlag, dann besser weniger verbeamten und dafür alles lassen, wie es ist.
Wie kann Russland im Krieg gegen die Ukraine an den Verhandlungstisch gedrängt werden? Und welche Rolle spielt Europa dabei? Um solche Fragen dürfte es heute Abend gehen, wenn sich in London der ukrainische Präsident Zelensky mit Kanzler Merz, dem französischen Präsidenten Macron sowie dem englischen Premier Starmer trifft. Auch in der Nacht griff Russland wieder Ziele in der Ukraine an. In der Region Saporischschja wurden dabei 3 Menschen getötet, ein weiterer in der Region Dnipropetrovsk. Auch ein Gebäude im Lager des früheren Atomkraftwerks Tschernobyl wurde von einer Drohne getroffen. Nach ukrainischen Angaben wurde keine erhöhte Strahlung gemessen. Mareike Aden beobachtet für uns das Treffen der Staats- und Regierungschefs in London. Was ist das Ziel der Beratungen?
Ja, auch Regierungschef und Staatschefs, die sind nicht vom Londoner Verkehr verschont. Und mit etwas Verspätung hat das Treffen vor wenigen Minuten hier in der Nummer 10 Downing Street begonnen. Zelensky, der wird etwas später jetzt gleich hinzukommen. Das Ziel ist, dass Europa koordinieren will, die 3 Staats- und Regierungschefs koordinieren wollen, wie man Putin an den Verhandlungstisch zwingen kann, vielleicht bis Ende des Jahres, so eine Kalkulation, und wie man sich dann als Europa überhaupt verhalten will. Auf Zelenskys Wunschliste, da steht sicher mehr Unterstützung bei der Luftabwehr und auch schärfere Sanktionen, mehr Durchsetzung von Sanktionen. Er hat gesagt, Europa müsse stark sein, und morgen wird er auch empfangen von King Charles. Das könnte auch ein Signal sein an die USA. Wir alle wissen, Trump ist ein Fan der Royals und die USA werden gebraucht in diesem Friedensprozess.
Vielen Dank, Mareike Aden in London. Eine ehemalige Sowjetrepublik, die sich der EU annähert und Russland damit verärgert, das trifft auch auf Armenien zu. Dort wurde heute ein neues Parlament gewählt. In den Umfragen lag die Partei von Regierungschef Paschinyan vorn. Stärkster Herausforderer ist der pro-russische Milliardär Karapetyan. Die Kaukasusrepublik gilt als wichtiges Bindeglied zwischen Asien und Europa. Nach Auflösung der Sowjetunion ist Armenien seit 1991 unabhängiger Staat. Wirtschaftlich blieb das Land allerdings am Tropf von Russland, vor allem im Energiesektor. Eine Militäroffensive des Erzfeindes Aserbaidschan gegen die Exklave Bergkarabach führte 2023 zu einer Massenflucht nach Armenien.
Premierminister Nikol Pashinyan bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Erivan. Ein freundliches Lächeln für die Kameras, doch die Anspannung ist ihm anzumerken, denn immer mehr Herzen schlagen für die Opposition. Zweckoptimismus. Wir folgen weiter unserem demokratischen Weg, natürlich mit der Unterstützung unserer europäischen Partner. Denn die Europäische Union ist unser Hauptpartner. Im Mai erst war Europa zu Gast in Erivan. Ein großer Gipfel mit klaren Bekenntnissen. Seitdem gibt's Druck aus Moskau. Die Armenier dürfen Blumen und auch andere Lebensmittel nicht mehr nach Russland exportieren. Umgekehrt droht der Kreml mit dem Stopp von Gaslieferungen nach Armenien. Moskau steht im Verdacht, in den Wahlkampf direkt einzugreifen. Alles, um diesem Mann an die Macht zu verhelfen. Samuel Karapetyan. Ein Oligarch, der seine Milliarden auch in Russland macht. Applaus für einen Mann, gegen dessen Partei wegen versuchten Stimmenkaufs ermittelt wird. Die Festnahmen unserer Unterstützer gehen weiter. Viele wurden heute festgenommen, mehr als 100 gestern. Der Krieg mit Aserbaidschan, die Toten, die Vertriebenen, auch ein wichtiges Thema, das den Wahlkampf geprägt hat. Das vorläufige Endergebnis der Wahl in Armenien soll bis zum Morgen vorliegen.
Großer Andrang beim Papstbesuch in Madrid. Zu einem Gottesdienst des Kirchenoberhaupts kamen heute Morgen mehr als 1 Million Gläubige zusammen. Dabei verliert die katholische Kirche auch in Spanien an Einfluss. Sinkende Mitgliedszahlen und Missbrauchsskandale machen ihr zu schaffen. Papst Leo wird noch bis Freitag Spanien bereisen.
So klingt es gerade auf den Straßen Madrids. Papst Leo sorgt für manchmal etwas hektische Volksfeststimmung. Mehrfach fährt er im Papamobil durch die Stadt. Wer Glück hat, schafft es in die erste Reihe, inklusive Segen fürs Baby. Zur Messe mitten im Stadtzentrum Madrids kommen mehr als 1 Million Menschen. Leos Botschaft macht mit. Wir sind aufgerufen, bei den Herausforderungen der Gesellschaft präsent zu sein, nicht wegzulaufen, sondern uns persönlich für das Gemeinwohl einzusetzen. Auch in Spanien verliert die Kirche Anhänger. Nur noch 53% der Bürger bezeichnen sich in einer Umfrage als katholisch. Aber viele schätzen Rituale. Es ist grandios. Ich bin extra aus London gekommen. Er ist ja der Stellvertreter Christi auf Erden. Es sind turbulente Zeiten, in denen man neue Antworten geben muss. Das ist die Herausforderung für diesen Papst. Antworten wollen auch Missbrauchsopfer. Die spanische Kirche stellte sich dem Thema erst spät. Der Papst hat ein Treffen mit Opfern zugesagt, mit royaler Unterstützung. Ich möchte Ihre Klarheit und Entschlossenheit würdigen. Die Wiedergutmachung des entstandenen Schadens ist unerlässlich. Armut, Migration, Papst Leos Agenda ist politisch geprägt. Morgen spricht er im spanischen Parlament.
Es ist selten, dass die Oberbürgermeisterwahl in einer Kleinstadt überregional von Interesse ist. Aber über die Abstimmung in Aue-Bad Schlema hatte vorab sogar die New York Times berichtet. Aue-Bad Schlema liegt in Sachsen, rund 40 Kilometer südlich von Chemnitz gelegen. In der Stichwahl dort gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Steffen Hartung von den rechtsextremen Freien Sachsen und Markus Hoffmann von der CDU. Der CDU-Politiker hat knapp gewonnen.
Markus Hoffmann ist gewählter Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema. Knapp 53% der Wahlberechtigten haben ihre Stimme für den Kandidaten der CDU abgegeben.
Auf jeden Fall müssen wir unsere Stadt lebendiger gestalten. Ne? Wir müssen wieder sehen, dass wir eine Dynamik hinbekommen, wo auch die Leute mit anpacken wollen.
Gegen Hoffmann angetreten war Stefan Hartung. Der 37-jährige IT-Unternehmer ist Mitglied bei den sogenannten Freien Sachsen, eine Kleinstpartei, die der sächsische Verfassungsschutz als organisierte Gruppierung von Neonationalsozialisten einstuft.
Ich selber habe mich noch nie als Neonazi empfunden. Ich habe, glaube ich, auch nie Anlass geliefert, dass man mich dort einsortiert. Von daher ist mir das, rutscht mir das ein bisschen ein Stück weit in Buckel runter.
Deutschland bezeichnet Hartung als Fassadendemokratie. Neben den Freien Sachsen ist er auch Mitglied der Partei Die Heimat, früher NPD. Nach dem ersten Wahlgang lag Hartung noch mit 29% vorn. Heute verlor er die Wahl mit gut 47%. In Auerbach-Schlema leben mehr als 18.000 Menschen. Die Stadt liegt mitten im idyllischen Erzgebirge, einer Tourismusregion. Was erwarten die Einwohnerinnen und Einwohner von ihrem künftigen Oberbürgermeister?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es jemand ist, der ins Gespräch geht mit den Leuten, die hier wohnen und einfach die Themen angeht, die so anstehen und vor allem auch was tut für das soziale Miteinander in der Stadt.
Alles, was die Emigranten betrifft, die eigentlich mehr einbezogen werden können und eigentlich auch in Arbeit gehen könnten.
Erwartungen, die sich nun an den künftigen Oberbürgermeister Markus Hoffmann richten.
Bundespräsident Steinmeier spricht sich für Olympische Spiele 2036 in Deutschland aus. Zuvor hatte er Bedenken zu einer deutschen Bewerbung geäußert, aus historischen Gründen. Die Spiele würden genau 100 Jahre nach denen unter Adolf Hitler stattfinden. Im September will der Deutsche Olympische Sportbund über die Bewerber um die Sommerspiele 2036, 2040 und 2044 entscheiden.
Drei Bewerberstädte, München, die Rhein-Ruhr-Region und die Hauptstadt Berlin, sind im Rennen. Deutschland will Olympia frühestens im Jahr 2036, genau 100 Jahre nach den Nazispielen von 1936. Anfang des Jahres hatte Bundespräsident Steinmeier deswegen noch Zweifel, aus historischen Gründen. Jetzt erklärt er, Deutschland könne mit dem Datum 2036 verantwortungsvoll umgehen. Ich wünsche mir sehr, dass nach München 1972 endlich wieder Olympische Spiele in Deutschland stattfinden. Dass wir gute Gastgeber von sportlichen Großveranstaltungen sind, hat die Welt seit dem Sommermärchen 2006 in Erinnerung. Deutschland könne zeigen, dass Wandel möglich ist, sagt Berlins regierender Bürgermeister. Berlin keine Olympiastadt der Diktatur,
sondern einer Demokratie, als Stadt der Freiheit, als Stadt der Vielfalt, der Weltoffenheit. Das der Welt deutlich zu machen, 100 Jahre danach, ich glaube, das ist eher eine Chance.
Für den Deutschen Olympischen Sportbund galt Anfang des Jahres noch Katar als Favorit für 2036. Durch den Irankrieg gibt es deswegen nun Bedenken.
Und eben deshalb muss Deutschland, wenn Europa gefragt ist, zeigen, dass es dasteht, insgesamt mit Parlamenten, mit Bürgern, mit Regierung und mit dem Bundespräsidenten.
Die bisherige Skepsis des Bundespräsidenten hätte ein Ballast für die deutsche Bewerbung ab 2036 sein können. Stattdessen gibt er jetzt Rückendeckung zu einem Zeitpunkt, an dem internationale Konflikte die Chancen für einen europäischen Bewerber erhöhen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat die Generalprobe für die WM erfolgreich bestanden. Gegen Co-Gastgeber USA gewann das Team von Bundestrainer Nagelsmann gestern in Chicago mit 2:1. Es war der letzte Test vor dem deutschen Turnierstart in einer Woche gegen Curaçao.
Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt recht zufrieden. Das 9. Spiel in Folge gewonnen und gleichzeitig die WM-Startelf gefunden. Es kann losgehen.
Was wir nicht machen, ist 8-mal wechseln. Das so viel kann ich vorwegnehmen.
Das deutsche Führungstor resultiert aus einer Standardsituation. Joshua Kimmichs Freistoß landet exakt auf dem Kopf von Kai Havertz. Doch nach der erneut starken Anfangsphase verlagert sich die Partie mehr und mehr Richtung Tor von Oliver Baumann, der durch einen Geniestreich von Robinson bezwungen wird. Ein verdientes 1:1 nach 45 Minuten und die Erkenntnis, es bleibt noch Luft nach oben.
Manche Dinge funktionieren noch nicht perfekt. Ja, da werden wir noch dran arbeiten. Wir haben noch eine Woche und dann werden wir hoffentlich einen guten Start ins Turnier haben.
Amerikanischer kann man sich jedenfalls nicht einstimmen auf die WM. Atmosphäre, Temperaturen, Ereigniskultur in ihrer ursprünglichsten Form erleben die Nationalspieler im Soldier Field. Genau wie einen phasenweise formverbesserten Lennart-Karl-Ersatz Leroy Sané. Sein Treffer zum 2:1 entscheidet die Begegnung und lässt die DFB-Auswahl morgen entspannt ins WM-Quartier nach North Carolina umziehen.
Tennisspieler Alexander Zverev hat es geschafft. Der Deutsche hat am Abend seinen ersten Grand Slam gewonnen. Im dramatischen Finale der French Open in Paris bezwang er den Italiener Flavio Corbolli in 5 Sätzen. Es ist der erste deutsche Männer-Grand Slam-Sieg seit Boris Beckers Triumph bei den Australian Open 1996.
In dem Moment, als sein größter sportlicher Traum in Erfüllung geht, fließen die Tränen. Alexander Zverev ist Grand-Slam-Sieger. Nach einem teilweise epischen, immer irre spannenden French Open-Finale, in dem beide Spieler an ihr kämpferisches Limit gingen und teils spektakuläres Tennis zeigten. Die Partie kippte von Zverev rüber zu Kumpel Flavio Corbolli und wieder zurück. Beide Spieler hatten phasenweise körperliche Probleme, mussten an ihre Grenzen gehen. Am Ende ein Duell über die kompletten 5 Sätze, an dessen Ende Alexander Zverev einen Hauch besser, konsequenter und vor allem mental stabiler war. Nach 4 Stunden, 15 Minuten verwandelte er seinen zweiten Matchball. 30 Jahre nach Boris Becker 1996 bei den Australian Open hat Deutschland wieder einen Grand-Slam-Sieger bei den Herren.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 8. Juni.
Den Süden und Osten erreicht morgen subtropische Warmluft, den Westen im Tagesverlauf eine Kaltfront. Heute Nacht gibt es zu Beginn im Nordosten noch letzte Schauer, sonst ist es trocken und häufig klar. Morgen im Süden und Osten oft sonnig, sonst neben Sonne von Westen dichte Wolken und ab dem Nachmittag zwischen Nordsee und Oberrhein Schauer und Gewitter. In der Nacht kühlt es ab auf 14 bis 5 Grad. Morgen im Norden und Westen 18 bis 24, sonst sommerliche 25 bis 30 Grad. Am Dienstag im Südosten dichte Wolken und zeitweise Regen, sonst bei Sonne und Wolken, vor allem im Norden Schauer und Gewitter. Am Mittwoch insgesamt wechselhaft und kühl, Donnerstag im Süden und Osten eher trocken, im Norden und Westen eher mal nass.
In den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr schaut Ingo Zamperoni genauer auf den historischen Sieg von Tennisspieler Alexander Zverev bei den French Open in Paris. Außerdem Leben in der roten Zone, unterwegs in Mexikos Kartellhochburg Guadalajara, wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.